Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen am Freitag, dem 5. Juni 2020. Willkommen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages.
Guten Morgen in die Runde. Moin Malte, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Ach, was bin ich froh, dass wir uns heute wieder über die Themen des Tages und die des Wochenendes austauschen. Ich hätte sonst glatt noch 2 Stunden länger geschlafen.
Ach, Andreas Wurm, der Langschläfer, das wäre mir ja ganz neu. Du bist doch sonst immer der Erste, der morgens wach ist von uns beiden. Naja, so siehst du auf jeden Fall aus hier. Länger schlafen gibt's nicht. Wir müssen ja schließlich unsere Hörer aufs Wochenende vorbereiten. Und da haben wir die wichtigsten Themen erstmal des heutigen Sporttages, aber auch einen kleinen Ausblick aufs Wochenende für euch. Andreas Wurm, hatte ich eben schon gesagt, wisst ihr, Sportfan, Journalist, Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das zweite Gesicht, beziehungsweise die zweite Stimme, müssen wir ja sagen, von Stand jetzt. Stand jetzt geht's um was, Andreas?
Ein Champions League Finalturnier, vielleicht sogar in Deutschland. Istanbul als Finalort hat ja wegen der Corona-Krise zurückgezogen.
Es geht bei uns dann auch noch um einen im besten Sinne schwarzen Tag bei Olympia 68, um ein 52 Jahre altes Ereignis und doch brandaktuelles Thema. Und dabei gratulieren wir einem ganz besonderen Sprinter.
Und wir reden ja ganz oft und ganz viel über die Überbayern, aber die haben auch ihre Flecken auf der Siegerweste. In den 70er Jahren nämlich, da waren andere das Maß der Dinge. Gleich der Rückblick.
Dazu Basketball aus Deutschland und den USA, virtuelles Segeln, ja, sowas gibt's auch. Und wir waschen anderen mit unseren schmutzigen Gedanken zum Bundesliga-Wochenende den Kopf.
5 Fragen an den Spieltag.
Die 5 Fragen an den 30. Spieltag. Ja, erste Frage, Andreas, muss sein, wer spielt denn eigentlich gegen wen? Können wir schon gleich mal sagen, heute Abend geht's los mit Freiburg gegen Gladbach.
Und dann geht's morgen weiter mit RB Leipzig gegen SC Paderborn, Bayern 04 Leverkusen gegen Bayern München. Das ist das Spitzenspiel, da wird sich dann auch nochmal ein bisschen was entscheiden, auch was hinten raus, eben was die Verfolger angeht. Eintracht Frankfurt gegen den 1. FSV Mainz 05, das Derby. Fortuna Düsseldorf gegen die TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund empfängt im Moment die, ja sagen wir mal, sich auf Federn bewegende alte Dame, Hertha BSC.
So sieht's aus. Und Sonntag gibt's Werder Bremen gegen Wolfsburg. Es gibt Union Berlin gegen Schalke 04. Die haben überhaupt keine Federn. Die haben eher Blei in den Schuhe. Und Augsburg gegen Köln beschließt dann diesen 30. Spieltag. Und eine große Frage, weil du eben schon gesagt hast, Leverkusen gegen München, das ist das Spitzenspiel. Da müssen wir natürlich auch eine Frage drauf verwenden. Und zwar fragen wir uns, gelingt Bosch das Bayern-Triple? Saisonübergreifend 3-mal in Folge gegen Bayern zu gewinnen, das hat nämlich noch kein Bundesliga-Trainer von Bayer Leverkusen geschafft. Nicht mal Christoph Daum, der hat das saisonübergreifend 2-mal geschafft. Und Peter Bosch, der hat das auch schon mal saisonübergreifend geschafft in der letzten Saison, in der Rückrunde und natürlich dann auch jetzt in der Hinrunde. Aber er könnte es vielleicht in dieser Saison dann sogar mal schaffen, alle Punkte den Bayern zu klauen. Das wäre tatsächlich einmalig, aber machen die Bayern in der aktuellen Form da überhaupt mit? 2-mal in einer Saison haben sie gegen Leverkusen noch nie verloren. Mal gucken, wie es am Wochenende aussieht.
Das wird jedenfalls das spannendste, vielleicht mit eines der spannendsten Spiele am Wochenende. Die nächste Frage: Leistet Schalke im Opfermodus wieder Aufbauarbeit für einen der Krisenclubs? Wir dürfen nicht mehr das Opfer sein. Das hat Schalke-Boss Schneider vor dem Duell mit Union Berlin gefordert und bemängelt, dass die kriselnden Schalker seit Wochen eigentlich bei Vereinen, die auf dem Papier viel, viel schlechter dastehen, eigentlich so ein Aufbaugegner sind. Sie sind Punktelieferant. Werder, Düsseldorf, Augsburg, die Liste ist verdammt lang für Königsblau. Jetzt geht's mit Union Berlin wieder gegen einen Gegner ähnlichen Kalibers. Immerhin haben die Königsblauen in ihrer Historie noch nie gegen Union Berlin verloren. Aber sie haben auch erst einmal gegeneinander gespielt. Ich bin sicher, Schalke ist nicht so schlecht, wie sie sich derzeit verkaufen, aber in der Phase ausgerechnet zu dem immer galligen Eisernen zu müssen, das ist nicht wirklich gut.
Nee, und gar nicht gut ist auch das, was wir uns jetzt fragen müssen. Wem gehört mal so richtig der Kopf gewaschen? Und da können wir nur sagen, Jadon Sancho, aber nur mit Mundschutz. Muss ja sein in diesen Tagen. Da haben wir letzte Woche für seine wichtige und tolle Solidaritätsgeste so viel Lob über Jadon Sancho ausgekippt und auch noch seine Tore gegen Paderborn ja ins Höchste gelobt. Toller Kicker, das war er schon immer. Aber auf einmal war er eben auch ein echtes, ein tolles Vorbild. Aber das ist jetzt auf einmal alles wieder vergessen, denn plötzlich reißt er mit dem Hintern alles wieder ein, was wir in der letzten Woche noch gelobt haben. Vorbild? Nee, das ist er nicht mehr. Lässt sich zu Hause von einem Friseur die Haare schneiden, ohne dass er oder der Friseur dabei einen Mundschutz tragen. Das geht gar nicht. Aber angeblich, so versichern Spieler und Friseur, wurde der Mundschutz natürlich nur für das Foto abgenommen. Nee, ist klar. Aber selbst wenn das wirklich so war, eigentlich dürfen Spieler laut DFL-Hygienekonzept ja überhaupt keinen Besuch zu Hause empfangen aktuell, auch keinen Friseur. Und damit riskiert er ja im Grunde auch, dass ein Verein vielleicht noch sanktioniert wird. Soweit kommt's nicht, aber da müssen wir nachdenken.
Ja, das ist eine total überflüssige, es ist einfach eine dumme Aktion. Und immer wieder dieses Friseur-Thema. Steht eine Mannschaft mit dem Rücken an der Wand, kommt der Friseur mal ins Mannschaftshotel und macht ihnen die Haare schön. Meine Herren, da lob ich mir doch Nobby Dickel. Fokuhila hat er getragen, das war noch eine richtige Matte. Apropos Matte, wie geht es aus? Die nächste Frage, die wir stellen müssen.
Ja, dann lass uns doch mal rechnen. Freiburg gegen Gladbach, das ist das Duell, was dann heute Abend als erstes ansteht. Ja, wie soll das ausgehen? Seit 23 Duellen gab es zwischen den beiden keinen Auswärtssieger mehr. Von daher kann ja eigentlich nur Freiburg gewinnen.
Ja, allerdings, mir sind beide Mannschaften, das gebe ich zu, sehr sympathisch. Ich mag die Freiburger, das komplette Umfeld, das mag ich aber auch bei Borussia Mönchengladbach. Und jetzt gucken wir mal auf das Sportliche. Du hast es gerade gesagt, also auswärts ist da immer bei beiden Teams ist es ein bisschen schwierig. Das ist für mich so ein klassisches Unentschieden, aber ich glaube schon, dass Gladbach 2-1 im Breisgau gewinnt.
Dann gucken wir auf Leipzig gegen Paderborn. Ja, wie sieht's denn da aus? Leipzig bisher mit einer weißen Weste gegen Paderborn, was Niederlagen anbelangt. Aber im Hinspiel, da haben die Jungs aus Leipzig mit 3-2 gewonnen, eine 3-0 Führung fast sogar am Ende noch verspielt. Ich glaube, so eng wird's nicht. Der Leipziger Flow ist irgendwo wieder da, auch wenn es jetzt zuletzt auch nicht immer nur komplett überzeugend war, aber Paderborn, Entschuldigung, wir haben das so oft an dieser Stelle schon gesagt, aber die sind sowas von wenig Erstligatauglich, da gewinnen die Leipziger locker mit mindestens 3-0.
Ah, hätte ich jetzt auch gesagt. Machen wir es kurz, Leipzig klar die bessere Mannschaft, 3-0. Leverkusen gegen Bayern, haben es gerade schon mal angeschnitten. Puh, das wird ein enges Höschen, möchte ich sagen. Die Bayern haben sich gegen Leverkusen nie so richtig leicht getan. Auch das haben wir eben ja gerade schon gesagt. Was meinst du? Ich glaube, die Bayern gewinnen. Die sind im Moment einfach, die haben einen Lauf. Die sind auch die individuell bessere Mannschaft. Die wollen den Sack jetzt auch zumachen. Und das können sie ja auch, wenn sie jetzt zum Beispiel noch einen wie Leverkusen da wegfiedeln. Naja, ich sag's mal 1-2, 1-3.
Ja, in die Richtung wird's gehen. Ich sag auf jeden Fall, den FCB in seinem Lauf hält weder Bosch noch Lever auf.
Sehr schön. Ich hab hier, komm, darauf trinke ich ein. Einen Schluck Kaffee.
Ja, zum Glück nur Kaffee am frühen Morgen.
Ja, der Doncut kommt später.
Ah, okay.
Gucken wir mal.
Den braucht man vielleicht bei Frankfurt gegen Mainz.
Ja, also Frankfurt hat sich ja jüngst im Spiel bei Werder Bremen nicht gerade mit Rum bekleckert. Da lief ja lange Zeit erstmal nix gut, dann haben sie trotzdem noch eine klare Sache daraus gemacht. Aber Eintracht gegen Mainz, das ist ein Derby, das ist das Rhein-Main-Derby. Ah ja, das ist immer eine enge Sache, aber ich glaube schon, dass die Frankfurter zu Hause das Ding mit 2-1 gewinnen werden.
Ja, gehe ich auch mit, aber ich behaupte, weil es historisch einfach so ist, das geht nicht mit 11-11 aus. 9 Platzverweise gab es beim Derby bisher schon.
Blutgrätsche.de hat wieder was zu schreiben. Düsseldorf-Hoffenheim.
Oh Gott, ja, muss ja auch sein, ne? Solche Spiele muss es ja auch geben.
Mhm. Ja.
Oh. Ja. Na. Weiß ich nicht.
Komm, das ist 0-0. Da kann man würfeln eigentlich. Ich sag jetzt mal 2-2.
Okay, auf jeden Fall auch unentschieden. Ja, Dortmund gegen Hertha. Na komm, der möchte gern Meister gegen den aktuellen Corona-Vizemeister.
Ja, ich glaube aber, da hört jetzt die Herrlichkeit von Hertha auf. Ich glaube, jetzt wird die alte Dame mit ihrem Ilja Rogow Knoblauchpillen ein bisschen straucheln. Also ich glaube, Dortmund lässt sich das nicht nehmen, wollte gerade schon sagen, mit den Fans im Rücken, aber Pustekuchen. Also ich glaube aber schon, dass Dortmund das gewinnt. Sie werden es knapp gewinnen. 2-1.
Jadon Sanchos Frisur sitzt wieder, er ist wieder stromlinienförmig, der wird da schön durchgehen.
Ja, und ja nicht nur seine Frisur, die haben ja einen Tourismus draus gemacht, meine Herren. Na, lass uns nicht drüber nachdenken,
besser nicht. Nee. Lieber auf Werder gegen Wolfsburg gucken, obwohl aus Sicht von Werder möchte man das wahrscheinlich auch gerade aktuell nicht, obwohl seit 8 Duellen gegen Wolfsburg. Bremen ungeschlagen ist in diesem Nordduell. Aber heißt das in der aktuellen Situation was? Gegen Frankfurt haben wir gesehen, boah, die alten Schwächen bei Werder, auch wenn man zwischendurch dachte, die sind abgestellt. Nee, sind sie noch nicht. Hohe Bälle, lange Bälle, Kopfbälle des Gegners. Dann brennt's bei Werder und so wird's am Wochenende auch brennen. Das also die werden verlieren.
Hat ja fast ein bisschen, also da konnte sie einem fast ja schon leid tun. Spiele einen hohen Ball hinein und du wirst der Sieger sein. Werder Bremen, Wolfsburg. Ja, Wolfsburg ist klar die bessere Mannschaft. Aber komm, ich bin mal verrückt. Ich mal die Raute jetzt gerade hier auf mein Herz und sage, Werder gewinnt 2-1. Vielleicht mit ein bisschen Glück, aber komm, ich wage es mal. Die müssen ja irgendwie.
Ich hätte es genau gedreht. Aber gucken wir, wie es am Wochenende ausgeht. Genauso wie bei Union gegen Schalke. Wir haben es ja auch eben schon kurz angerissen, dieses Thema Schalke im Krisenmodus. Oh, gegen Union könnte man rauskommen. Ich glaube nicht dran. Das war auch so desolat in den letzten Wochen. Ich glaube, maximal ist da ein Punkt für Schalke drin. So ein 1-1 oder so.
Ja, da gehe ich mit dir. Das ist ein klassisches Unentschieden, von dem wir schon mal so leicht gesprochen haben. Bei Union weißt du nie, woran du bist. Zu Hause sind die natürlich auch ja eigentlich in der alten Försterei. Das machen die da immer sehr, sehr gut. Schalke würde ich mal gönnen, dass sie ein bisschen Qualität auf den Platz bekommen. Aber ein 1-1 oder ja, sagen wir mal ein 1-1, das sollte in diesem Spiel schicken. Gucken wir mal auf Augsburg gegen Köln.
Köln? Seit 10 Duellen gegen Augsburg sieglos. Machen wir es kurz. Es wird auch diesmal nicht klappen.
Meinst du, Augsburg gewinnt?
Ja, 2-1.
Ja, gut, aber da denke ich jetzt zum Beispiel auch, das könnte auch so ein klassisches Unentschieden-Ding sein, ja, weil Köln auch da weißt du nie so richtig, die hauen mal einen raus, dann lassen sich mal wieder gehen. Augsburg, weiß nicht, woher mit der Herrlichkeit. du sagst 2-1. Ich sag jetzt mal 2-2, damit wir sozusagen ein bisschen einen Spannungsbogen hier haben.
Machen wir das doch. Weißt du, wann das letzte Mal ein Kölner Sieg in diesem Duell rausspielt?
Ach, was weiß denn ich?
Oktober 2011. Und wer hat da doppelt getroffen?
Für Köln?
Komm, ich sag's. Ja, für Köln.
Lukas Podolski.
Natürlich, unser Geburtstagskind von gestern.
Ah, super. Siehste, habe ich schon mal Glück gehabt. Herrlicher Typ übrigens. Ich schwelge immer noch in den Erinnerungen und freue mich immer noch, dass der Lukas immer noch ein glücklicher Fußballer ist. Ach, und ich könnte mir vorstellen, dass der auch in der Schweinsteiger-Story auftaucht. Morgen, ja auch, der große Schweinsteiger-Film. Till Schweiger hat Schweinsteiger in Szene gesetzt. Bei Amazon Prime gibt's diesen Film zu sehen. Ich bin ausgesprochen gespannt darauf und die beiden sind ja auch sehr, sehr gut befreundet, also da auch ein Wiedersehen mit Poldi und wir freuen uns vielleicht mit euch auf die Schweinsteiger-Doku bei Amazon Prime.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Erleben wir im Sommer, möglicher Zeitraum wäre August, vielleicht ein Champions-League-Turnier in Deutschland, vielleicht sogar in Frankfurt. Das wäre ja mal echt ein Hammer. Auf jeden Fall plant die UEFA, die Champions League in einer Art Mini-Turnier zur Entscheidung zu führen. Sollen bereits Ausschreibungsunterlagen an die Landesverbände verschickt worden sein?
Also es steht eigentlich außer Frage, dass der DFB da mitpitcht und sowas sehr, sehr gut in Deutschland stattfinden kann. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es für mich keinen besseren Ausrichter geben kann und ich wage zu behaupten, dass es keine bessere Organisation, insgesamt kein Organisationsteam dafür besser geeignet ist als die des DFB. Offenbar hat die Stadt Frankfurt Interesse signalisiert und auch das macht Sinn, denn der DFB sitzt in Frankfurt. Das Stadion ist klasse und es ist einfach auch erprobt. Weltmeisterschaft, Europa League, Länderspiele, die Infrastruktur stimmt da einfach.
Und die Bild will auch noch erfahren haben, dass DFB-Präsident Fritz Keller die Bewerbung der Stadt Frankfurt unterstützt. Also.
Ja, ich sag's jetzt mal so. Das Thema ist mir bei Fritz Keller nicht ganz neu. Den Gedanken, den gab es schon. Und ja, da mit dem FC Bayern ja auch ein Titelanwärter mit dabei ist, wäre Deutschland natürlich ein idealer Blitzturnierort, wie ich finde.
Wenn es allerdings zwei Mitbewerber gibt, dann sollen es ja offenbar Russland und auch Portugal sein. Letztere würde ich da eher als unwahrscheinlich einschätzen bei Russland, aber da weiß man nie, wer da vielleicht noch Geld reinschustert, welche Mechanismen da greifen.
Ja, ich fänd's super, wenn's hier wäre und ich weiß, hier würde es rundum perfekte Bedingungen geben.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Hilfe zur Selbsthilfe, denn wenn es die Verbände nicht auf die Reihe bekommen, dann nehmen die Spieler es eben mal selbst in die Hand.
Ja, so machen es die deutschen Beachvolleyballerinnen und Volleyballer. Die haben nach der Absage des Ligabetriebs durch den Deutschen Volleyballverband jetzt eine eigene Liga gegründet mit einem eigenen Ligaturnier.
16 nationale Frauen- und Männerteams spielen einen Monat lang vom 13. Juni bis zum 12. Juli in Düsseldorf und die Kosten dafür werden über Sponsoren und ehrenamtliches Engagement abgedeckt.
Es ist zwar auch dort ohne Zuschauer geplant, aber dennoch mit Fans und zwar an den Bildschirmen, denn die Spiele werden bei Switch live im Internet gestreamt. Die besten deutschen Beach-Volleyballerinnen und Volleyballer baggern in einer eigenen Liga, das ist top.
Flop ist dagegen der, na, tada, FC Schalke 04. Aber diesmal meinen wir nicht das Auftreten auf dem Platz. Ein Flop sind die Schalker leider auch im Umgang mit den Fans.
Königsblau will seinen Fans, die durch die Corona-Krise kein Spiel live im Stadion ansehen konnten, die Ticketpreise nicht bar auszahlen. Das ist per Gesetz okay, aber im Umgang mit den Anhängern richtig doof. Das Gesetz besagt, dass ein Karteninhaber sein Geld vor dem 1. Januar 2022 nur dann verpflichtend zurückbekommt, wenn er dringend darauf angewiesen ist, zum Beispiel aufgrund von Arbeitslosigkeit.
Die Karteninhaber werden aber nun gebeten, im Bedarfsfall ein Formular auszufüllen, das folgende Überschrift trägt. Warum benötigst du das Geld unbedingt jetzt? Begründe bitte deinen Härtefallantrag. Falls möglich, füge bitte auch entsprechende Belege an.
Was für eine Katastrophe! In der Kommunikation, im Umgang mit den Fans, vor allem aber auf dem Platz, im Netz werden sie dafür regelrecht zerrissen. Na gut, mittlerweile ruderte der Club zurück und gestand Fehler im Umgang mit Ticketrückerstattungen ein.
In der Mitteilung heißt es, dass wörtlich in den Anschreiben an Fans und dem damit aufgeführten Härtefallantrag unpersönliche und wenig empathische Formulierung verwendet wurden. Dafür entschuldigen sich der Verein und die Mitarbeiter des Service Centers bei allen Fans in aller Form. Das hätten wir besser formulieren können und müssen. Einfach keinen Juristen ranlassen.
Ach was, jeder Antrag von Fans, die aus wirtschaftlichen Gründen auf eine sofortige Rückerstattung des Ticketpreises angewiesen sind, werden wohlwollend bearbeitet. Die Fans haben in Sachen Wohlwollend allerdings genügend vorgelegt. Die Wahrheit ist auf dem Platz. Da muss S04 jetzt liefern. Dieser zusätzliche Aufreger war ein ziemlicher Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Happy Birthday, Tommy Smith. Ich bin mir sicher, den Namen unseres heutigen Geburtstagskindes werden jetzt nur echte Sportfreaks auf Anhieb zuordnen können.
Wenn wir dann aber die Stichworte schwarzer Handschuh, Faust, Olympia 1968, Mexiko ergänzen, wird es bei vielen klingeln.
Genau, Tommy Smith ist nämlich der 200 Meter Olympiasieger von 68, einer der beiden Athleten, die bei der Siegerehrung eine schwarz behandschuhte Faust nach oben streckten. Das war das damalige Zeichen der Black Power Bewegung, die sich gegen die Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung richtete.
Ja, leider dieser Tage wieder sehr, sehr aktuelles Thema, aber zum Glück hat sich die Reaktion der Mehrheit der Menschen in der Öffentlichkeit und der Verbände mittlerweile stark zu positiven verändert. Proteste gegen Rassismus und Diskriminierung werden mittlerweile gefordert und sie werden auch gefördert. Gut, und das ist auch richtig so, doch damals leider noch nicht, denn Smith und sein Teamkollege John Carlos, der hatte 1968 damals die Bronzemedaille gewonnen, wurden nach ihrem stillen Protest vom US-Nationalen Olympischen Komitee entlassen und auch aus dem Olympischen Dorf geworfen. Auch das IOC hatte scharfe Kritik geübt, verzichteten aber immerhin darauf, ihnen ihre Medaillen abzuerkennen.
Tommy Smith, ein sportliches, aber vor allem ein Vorbild in Sachen Zivilcourage und friedlicher Protest. Der wird heute 76, Happy Birthday, und unsere virtuelle Faust geht wie 68 nach oben.
Heute in der Sportgeschichte.
Die Bayern verdatteln eine Meisterschaft auf der Zielgeraden. Stand jetzt kann ihnen das nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht mehr passieren. Aber heute in der Sportgeschichte, am 5. Juni 1971, ist ihnen das mal passiert.
Die Bayern gingen in der Saison 70-71 als Tabellenführer in den 34. Spieltag. Punktgleich mit Gladbach, aber mit der um ein Tor besseren Tordifferenz. Es ging dann zum MSV Duisburg, aber mit einer schweren Hypothek im Gepäck, denn Gerd Müller, der Torjäger vom Dienst, der Bomber der Nation, der fehlte gesperrt.
Tja, die Bayern mussten also hoffen, dass sich irgendjemand anderes fand, der die Tore schießen konnte, und gleichzeitig auch noch beten, dass Gladbach in Frankfurt nicht so hoch gewann. Beides erfüllte sich aus Sicht der Bayern aber nicht.
Nee, ganz im Gegenteil. Es lief von Anfang an alles gegen die Bayern. Im Grunde schon ab der ersten Stadiondurchsage in Duisburg, denn der Stadionsprecher hat da verkündet: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportplatzbesucher, wir bitten um Beifall und Anfeuerung für den MSV Duisburg, der bei einem Sieg für jeden Spieler eine Sonderprämie in Höhe von 2000 Mark aus Mönchengladbach erhält. Was für eine Aktion.
Schlimm, das war ein echter Wirkungstreffer. Ja. Die Fans legten sich nämlich nochmal extra ins Zeug, die Spieler des MSV ob der extra Prämie natürlich auch. Ja, die Bayern, die spielten, auf Deutsch gesagt, einen schönen Scheiß zusammen. Sie verloren mit 0-2.
Überschattet wurde das Spiel allerdings auch von einem Platzsturm nach dem 2-0 für Duisburg, und bei diesem Platzsturm wurde Sepp Maier verletzt. Man hat mich umgerannt und man hat mich geschlagen. Also, sagte der Bayern-Keeper damals.
Ein MSV-Betreuer stellte den Sachverhalt allerdings ein bisschen anders dar. Der sagte nämlich, Beckenbauer winkte ihm etwas zu und dann ließ er sich fallen. Tja, steht Aussage gegen Aussage, und mit den drei damals üblichen Kameras war das jetzt wahrscheinlich auch nicht richtig aufzulösen und letztlich sowieso egal.
Genau, denn Gladbach schoss Frankfurt mit 4-1 ab und verteidigte als erste Bundesligamannschaft den Meistertitel.
Stand jetzt aktuell.
Ab Samstag startet dann auch die BBL in ihre Meistersuche unter verschärften Quarantänebedingungen und mit einem außergewöhnlichen, den Umständen entsprechenden Turnier.
Quasi mit einem Quarantäneturnier. Alle 10 beteiligten Teams sind zusammen in einem Münchner Hotel untergebracht, ohne nennenswerten Kontakt zur Außenwelt. Und bis zum 28. Juni spielen sie dann im Audi Dome um den Titel. Nach welchem Modus, Malte?
10 Teams sind dabei, aufgeteilt in 2 Fünfergruppen, und darin spielt jeder einmal gegen jeden. Die besten 4 Teams jeder Gruppe kommen dann in die Viertelfinal-Playoffs, und dann geht es mit Hin- und Rückspielen im K.O.-Modus weiter bis zum Finale, und auch das wird in Hin- und Rückspiel entschieden. Die Ergebnisse werden jeweils addiert, das Team mit den meisten Körben nach 2 Spielen ist dann der Sieger der jeweiligen Partie. Andreas, lass uns mal etwas spekulieren, wer könnte das denn am Ende sein, wer gewinnt denn das Finale?
Also aktuellen Formen können wir ja relativ wenig sagen. Die Teams haben zwar an ihren jeweiligen Standorten trainiert, aber ohne große Öffentlichkeit, also da hat man wenig mitbekommen. Von daher denke ich mal, weil es in der eigenen Halle ist, hat der FC Bayern Baskets so einen kleinen Vorteil, wobei ihnen die beiden großen Leistungsträger, ihr Topscorer Greg Monroe und der beste Spieler der Finalserie aus dem vergangenen Jahr, Nihat Djedovic, fehlen. Aber die Bayern Baskets sind natürlich besonders motiviert, die wollen den Titel-Hattrick vollenden und sie kennen sich mit engen Spielplänen auch aus, genauso allerdings wie Alba Berlin.
Ja, enge Spielpläne, du sagst es. Maximal 10 Spiele in 23 Tagen stehen da an, jedenfalls für die Finalteilnehmer. Und das ist jetzt nicht unbedingt wenig, wenn auch im Basketball nicht unbedingt eine Seltenheit, dass es so Schlag auf Schlag geht. Bei EM oder WM, da müssen ja zum Beispiel manchmal sogar 5 Spiele in so 6 Tagen gespielt werden. Aber bei diesem Quarantäneturnier, da muss man trotzdem eben noch berücksichtigen, dass die Spieler ja lange Zeit nur eingeschränkt, wenn überhaupt, trainieren konnten. Aber die Bedingungen sind ja auch für alle gleich, also von daher Chancengleichheit.
Ja, das ist von daher eine faire und, ich würde mal sagen, den Umständen angemessene Sache, um eine Entscheidung in der Meisterschaft herbeizuführen. Was glaubst denn du, Malte, wird der Basketballsport davon profitieren, dass sie eben nicht wie Handball oder Eishockey eben schon vorzeitig die Saison abgebrochen haben, vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung?
Naja, aktuell läuft ja nicht allzu viel anderes parallel, von daher fällt bestimmt ein bisschen Aufmerksamkeit für die Basketballer ab, aber die ganz große Breitenwirkung wird es, glaube ich, trotzdem nicht geben. Es gibt 35 Spiele bei diesem Quarantäneturnier und letztlich finden die ja alle erstmal im Pay-TV bei Magenta Sport statt. Im Free-TV laufen gerade mal 6. Ja klar, die Verträge machen jetzt nicht mehr möglich, aber ich glaube, deswegen sollte man auch die Wirkung auf die breite Öffentlichkeit jetzt nicht überschätzen.
Also wir haben auf jeden Fall, Stand jetzt, ein Auge drauf. Hier kriegt ihr die wesentlichen Entwicklungen in der BBL regelmäßig natürlich aufbereitet. Und wo wir jetzt hier schon beim Basketball sind, auch die NBA zieht ja ab Ende Juli ein Quarantäneturnier durch. Im Disney World in Orlando. Und da steht seit gestern Abend auch der Modus fest. Patrick Rebin, unser NBA-Experte vom Triple-Double-Podcast, kann dazu mehr sagen.
Ende Juli, genauer gesagt zum 31. Juli. Und auch das späteste Datum für ein Finals-Spiel 7 steht tatsächlich bereits fest. Das ist der 12. Oktober 2020. Und so kann dann ermöglicht werden, dass die NBA auch in diesem Jahr wie gewohnt ihre Christmas-Games spielen kann. Zwischendurch muss dann ja auch noch ein Draft gespielt werden und so weiter und so fort. Du brauchst eine Preseason. Also das ist auf jeden Fall alles in trockenen Tüchern mit diesen Daten. Und das generelle Format unterscheidet sich eigentlich wenig von den Playoffs. Am Ende sollen dann wie immer 8 Teams in jeder Conference über 4 Runden mit Serien über maximal 7 Spiele den Sieger ausspielen. Was sich tatsächlich unterscheidet vom normalen Prozedere ist, wie man dorthin kommen möchte. Geplant ist, 22 Teams nach Orlando einzuladen. Diese 22 Teams setzen sich dann aus den Playoffs-Teams sowie allen Teams, die 6 oder weniger Siege Abstand auf den 8. Platz haben, zusammen. Anschließend sollen dann 8 Regular-Season-Spiele gespielt werden, gefolgt von einem möglichen Play-in-Tournament, das dann die Playoffs letzten Endes festhalten soll. Dieses Play-in-Tournament kommt zustande, sollte der 8. und der 9. Platz 4 oder weniger Siege auseinanderliegen, um dem 9. Platz eben auch noch eine Teilnahme zu ermöglichen. Im Play-in-Tournament selber müsste dann der 8. Platz einmal gewinnen, der 9. Platz den 8. Platz zweimal besiegen, um in die Playoffs zu rutschen.
Was sagst du insgesamt zu diesem festgelegten Modus? Ist das fair? Ist das gut für alle?
Ja, also ich finde das Prozedere so an sich gut durchdacht und auch tatsächlich interessant. Allerdings wäre es vielleicht doch ganz schön gewesen, wenn auch andere Teams, die teilnehmen wollen, eine Chance bekommen hätten, sich quasi freiwillig zu melden. Dazu hätte dann natürlich ein anderer Turnierplan erstellt werden müssen. Der Fokus hierbei läge dann ja vor allem auf Teams, die ihren jungen Spielern die Playoffs mal so ein bisschen näher bringen möchten, wie zum Beispiel den Atlanta Hawks mit Trae Young, aber halt tabellarisch einfach weit davon entfernt sind. Aber auch beim aktuellen Turnierplan kann sich eigentlich keiner beschweren, da alle Teams, die noch zumindest so eine minimale Chance auf die Playoffs gehabt hätten, berücksichtigt werden können. Ein weiterer Vorschlag wäre es zum Beispiel, um das Turnier vielleicht noch etwas zu verkürzen, die Serien auf 5 Spiele umzustellen. So oder so können wir uns, denke ich mal, auf spannende Spiele und hoffentlich auch die ein oder andere kleine Überraschung freuen. So haben Isaac Bonga, Moritz Wagner mit den Wizards noch die Chance auf die Playoffs. Daniel Theis mit den Boston Celtics ohnehin schon qualifiziert. Maxi Kleber läuft mit den Dallas Mavericks auf. Isaiah Hartenstein mit Houston und Dennis Schröder mit den Oklahoma City Thunder.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Snooker, Fußball und Basketball wird am Wochenende über die Mattscheibe flimmern. Und heute wird auch noch gesegelt. Die Bundesliga im Segeln ermittelt ab 17.30 Uhr ihren virtuellen Meister im E-Sailing.
Virtuelle Segelwettkämpfe, wie geht das? Fragen wir doch mal nach bei Philipp Rotländer von der Segel-Bundesliga, dem Wettfahrtleiter der E-Sailing-Wettkämpfe. Hallo Philipp.
Moin Moin, hi, ich grüße euch.
Philipp, erzähl mal, virtuelle Rennen, das kennen wir ja schon aus der Formel 1 oder aus dem Radsport. Da sitzen Sportler ja richtig in Simulatoren, die sie letztlich genauso lenken können wie ein Formel 1-Wagen oder auch ein Heimtrainer, also ein Fahrrad. Wie sieht das denn jetzt beim Segeln aus? Gibt es da auch einen verkabelten Segelsimulator, der mit dem Computer verbunden ist? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ganz so kompliziert ist es bei dem E-Sailing-Spiel nicht. Das ist eine einfache App, die man sich aufs Handy oder aufs iPad laden kann oder auch im Webbrowser auf dem Rechner spielen kann. Keine große Verkabelung, von daher sehr simpel.
Wie ist denn das für den Segler jetzt, sich auf solche Computerwettkämpfe einzustellen?
Also ich habe jetzt von vielen Seglern gehört, das ist so, was die ganze Taktik angeht und Umschau und Gegneranalyse auf dem Wasser, dass das schon sehr, sehr realitätsnah ist. Wo es noch ein, zwei Fehler oder Bugs gibt, ist ab und zu bei diesem Regelauslegung. Da sind manche Segler noch nicht so happy, aber an sich wird das Spiel Tag für Tag und Woche für Woche verbessert mit Updates. Also es ist schon sehr, sehr realitätsnah.
Also muss man schon segeln können, man muss schon eine Segelausbildung letztlich haben und auch ganz gut sein, damit man da ein vernünftiges Ergebnis erzielen kann? Oder könnte auch ein Nichtsegler, ein computerspielaffiner Nichtsegler sich da schnell reinfuchsen?
Da kann sich auch ein Nichtsegler relativ schnell reinfuchsen. Ich habe das auch gemacht. Ich komme auch nicht aus der Segelbranche ursprünglich. Und habe das Spiel, wenn man sich damit irgendwie mal so 2-3 Wochen beschäftigt, dann kann man sich da ganz gut reinfuchsen, ja. Aber sicherlich sind die ganzen Erfahrungswerte, die man auf dem Wasser hat, sehr von Vorteil.
Wie viel Zeit braucht man denn da, um auch als Segler sich dann umzustellen vom Segelboot auf eben diese Computersimulation?
Man muss einmal dieses Handling oder die ganze Steuerung von der App muss man einmal lernen, aber an sich geht das ganz, ganz zügig. Die aktiven Sportler haben wir jetzt auch in letzter Zeit gehört, auch in unserem Livestreaming, dass die bis zu 2-3 Stunden am Tag tatsächlich vor dieser App sitzen, um vorne mitsegeln zu können.
Wie viele Segler werden benötigt, um dieses Programm zu steuern? Macht das nur einer und die anderen sind beratend dabei?
Auch das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die segeln komplett alleine. Die findet man dann tatsächlich aber auch eher im Mittelfeld oder im hinteren Feld. Die, die ganz oben mitsegeln, die haben meistens noch ihren Taktiker, mindestens einen Taktiker an Bord. Das heißt, der verfolgt die Rennen auf einem separaten Monitor, auf einem separaten Display auch. Und gibt dann quasi Anweisungen, wo welcher Gegner ist, wie der Wind kommt, sodass der Steuermann bzw. der letztendlich diese App bedient, sich dann nur noch auf Steuern konzentrieren muss.
Wann kam die Idee, jetzt die Segelbundesliga, die ja sonst draußen stattfindet, durch die Corona-Pandemie ja dann nach drinnen zu verlegen und quasi als Ersatz ja dieses virtuelle Segeln anzubringen und anzubieten? Wann kam die Idee? Wie lange gärte das?
Ich sag mal, die Idee so von so einer E-Sailing-Bundesliga liegt bei also meinem Chef Oliver Schwall, der Gründer der Deutschen Segel-Bundesliga ist, liegt die schon relativ lange in der Schublade. Wir haben leider noch nicht so wirklich die Zeit gefunden, das jetzt einmal umzusetzen. Aber am Ende war es jetzt im Februar, März, haben wir uns kurz Gedanken gemacht, weil wir ja auch leider unsere wirklichen Deutsche Segel-Bundesliga-Regatten mussten wir ja leider alle verschieben aufgrund der Corona-Zeit. Und da haben wir uns gedacht, was machen wir? Machen wir E-Sailing. Das ist natürlich unglaublich gewachsen. Wir haben wirklich nicht mit so einem Zuspruch der Clubs ja gerechnet. Jetzt am Ende hatten wir fast über 100 Clubs aus ganz Deutschland, die bei unserer E-Sailing-Bundesliga mitmachen wollten.
Am 10. April ist es damit losgegangen mit dem 1. von 7 Qualifikationsrennen. Heute Abend findet dann das Finale statt. Wie viele Teams sind dann dabei und welcher Modus kommt zur Anwendung?
Genau, wir haben Anfang April den ersten Spieltag gestartet mit insgesamt 76 Clubs. Jetzt heute beim Finale, heute Abend sind die Top 12 dabei, die sich nach diesen 7 Spieltagen in der Gesamtplatzierung ausgemacht haben. Und heute Abend segeln wir 3 Rennen, wo die Punkte doppelt zählen. Nach diesen 3 Rennen gibt es ein Final Four. Wer zuerst 2 Siege hat, gewinnt das Ding.
Und ist dann deutscher Meister, virtueller Segel-Bundesliga-Meister. Das Ganze wird ja auch gestreamt. Man kann es verfolgen. Sag mal, wo und vor allen Dingen, wie viel Zeit muss der Zuseher mitbringen? Wie lange dauern solche Rennen?
Wir werden sicherlich noch 1-2 Interviews mal reinnehmen mit den Seglern. Also wir werden es ein bisschen ausschmücken. 1,5 Stunden, 2 Stunden sollte man sich schon Zeit nehmen. Gestreamt oder zeigen tun wir es natürlich auf unseren ganzen sozialen Medien. Das heißt Facebook, Deutsche Segel-Bundesliga oder auch auf YouTube. Auch da unter Deutsche Segel-Bundesliga.
Philipp Rotländer war das, der Wettfahrtleiter der E-Sailing-Bundesliga-Meisterschaft. Das war es von uns bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de für diese Woche. Wir bringen euch ja werktäglich morgens um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch dann jeweils mit genug Argumentationsfutter, so hoffen wir zumindest, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine bestens gerüstet seid und das natürlich am Montag wieder.
Kommt gut durch den Freitag und startet gut ins Wochenende. Habt viel Spaß, was immer ihr vorhabt. Stand jetzt sind wir Montag früh wieder für euch da. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Gebt uns dort gerne ein paar Sterne und schreibt etwas dazu, denn Stand jetzt freuen wir uns auf eure Anregungen. Sagt auch gerne weiter, Stand jetzt lohnt sich und auch der Klick auf meinsportpodcast.de.
Hier findet ihr nämlich Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.